Wir kommen zur heutigen Textlesung aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Philipper 2, die Verse 12 bis 18, die Worte des Herrn. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir.
Ja, meine Lieben, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Und heute Morgen möchten wir uns mit einem weiteren Abschnitt des 119. Psalms beschäftigen, welchen ich betitelt habe mit dem Thema Jesu Licht leuchtet über uns. Wir haben eben in der Schriftlesung schon gehört vom Lichte und vom Worte Gottes. Und es geht mir heute Morgen auch einzig um das Wort Gottes, also um das Wort des Lebens, welches der Psalmist so mit seinen ganz eigenen Worten umschreibt und verehrt, an die er sich halten will. Er möchte sich an die Worte Gottes halten, selbst in den Wüstenwanderungen seines Lebens, und so darf er fröhlich gewiss sein über diesen Segen Gottes, den er auch auf seinem Weg finden darf. Er weiß, dass Gott ihn führt, dass Gott ihn leitet und dass er sich nicht verirren kann, wenn er sich an die Gebote Gottes hält. Und zunächst möchte ich den Abschnitt lesen nach der Luther-Übersetzung, die Verse 129 bis 136 aus Psalm 119. Deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Lass meinen Gang in deinem Wort fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, so will ich halten deine Befehle. Lass dein Antlitz leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Gebote. Meine Augen fließen von Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält. Zu diesem Abschnitt heute möchten wir uns mit drei Punkten befassen und in die Gedanken des Psalmisten eintauchen. Zum Ersten, Gottes Worte sind wunderbar. Dann zweitens, Gottes Gnade führt Recht. Und zum Dritten, Traurigkeit über jeden, der Gott nicht glaubt. Die Verse 129 bis 131 beschreiben, wie wunderbar Gottes Worte und seine Ermahnung für eine rechte Lebensführung sind. Und die Elberfelder schreibt, wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Es gibt keine klarere und freudigere Botschaft als die Worte der Heiligen Schrift, in denen uns Gott seine Liebe offenbart, die in der Vorausschau, im Leben selbst und in der Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus widerspiegelt, wie Gott sich die Gemeinschaft zwischen Mensch und ihm vorstellt. Jeder, der sich mit Gottes Worten intensiv beschäftigt und Gottes Heiligen Geist darin wirken lässt, indem man Antworten sucht, darf erkennen, wie von Anfang an Gottes Wort seit der Schöpfung bis zur der Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde alles in dem einen vereint, der schließlich die Menschen mit Gott versöhnen will, nämlich Jesus Christus. Denn schon vor Grundlegung der Welt hat Gott dich und mich gewollt, und das heißt nichts anderes, als dass wir Wunschkinder unseres Gottes sind, und als seine Kinder möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Epheser 1, Vers 3 bis 6 umschreibt es wunderbar. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Was für ein wunderbarer Text, und eigentlich könnte man hier schon einen Punkt machen. Aber wir sind dazu bestimmt, Söhne, und die Töchter sind mit eingeschlossen, des Höchsten zu sein. Gott hat uns zu einer Gemeinschaft mit ihm selbst erschaffen, zu einer Gemeinschaft, die dann, wenn alles erfüllt ist, in der Ewigkeit endet. Und wenn wir dies nun erkennen durften, dass Gott die Liebe ist, und wir umdrehen und uns zu seinem Sohn Jesus Christus bekennen, wie er sich zu uns bekannt hat, so werden seine Worte klar und deutlich. Denn er selbst öffnet uns die Augen für sein wunderbares Wort, seine Schöpfung und für die Wunder, die Gott in eines jeden Menschen Leben bis hierher getan hat. Und das wünsche ich mir von Herzen. Können wir denn nicht auch, wie der Psalmist bezeugen, Psalm 139, Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. In diesen Jubel und die Freude darüber, dass es Gott war, der große, allmächtige Gott, der uns erschaffen hat, wird jeder dankbar einstimmen können, auch dem Gott persönlich begegnet ist. Mit den Seilen seiner Liebe möchte er die Menschen auch heute noch ziehen, und darum ist das Wort des Lebens auch das Wort vom Kreuz. Am Kreuz von Golgatha starb unser Herr Jesus Christus für die Sünden der ganzen Welt, also auch für meine und für deine. Und das ist manchmal zu wunderbar und kaum vorstellbar. Doch genau seine Liebe zu uns trieb Gott dazu an, unsere Schuld auf sich zu nehmen, denn nur er konnte sie tragen. Wenn ich mir vorstelle, dass Jesus Christus für meine Schuld, mein Versagen, alles dessen, was ich verbockt habe, gelitten hat, so ist es einerseits nicht mehr so abstrakt, als wenn man sagt, für die ganze Welt. Aber es macht auch deutlich, dass ich dort hätte hängen müssen. Bin ich mir dessen bewusst? Gott selbst hat meine Schuld getragen, weil er mich und uns alle so lieb hat, dass er für uns freiwillig in den Tod ging. Dadurch haben wir aber, wenn wir es annehmen, das ewige Leben. Es ist uns versprochen. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Da gibt's kein Wenn und Aber, da gibt's keine Abstriche. Christus ist das Leben und Christus ist Gott. Er ist wahrhaftig. Jesus, der nun das lebendige Wort ist und Worte des ewigen Lebens hat, möchte, dass wir ihn wahrhaft erkennen und mit ihm leben. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil Christus ohne Sünde war und der einzige Sündlose für uns Sünder starb. So wird sein lebendiges Wort auch für uns ein unermesslicher Schatz und Reichtum seiner Gnade, die es lohnt, in unseren Herzen aufzubewahren und als Richtungsgeber zu nutzen, wann auch immer sie nötig sind, als Wegweiser und Licht auf dem Wege, den wir zu gehen haben. Alle Worte Gottes dienen dazu, seinen Weg und seine Liebe für unser Leben zu erkennen und anzunehmen. Deshalb nimmt der Psalmist diese Worte Gottes als Ratgeber und bewegt sie in seinem Herzen und gräbt sie tief ein in seine Seele. Durch sie kann er aufatmen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Durch die Worte Gottes weiß er, wann er wohin zu gehen hat. Gottes Worte geben ihm Halt, sie geben ihm Trost und Zuversicht. Durch sie weiß er aber auch, dass Gott gerecht, heilig und vollkommen ist, weil er sich seine Worte zu Herzen nimmt, die ihn ermahnen, aber auch die Richtung vorgeben. So gibt er Gott die Ehre seines Namens und in Ehrfurcht und Demut lässt er Gott in seinem Leben handeln. Oftmals in unserem Leben ist es sehr laut um uns herum, so dass wir nicht mehr in der Lage sind zu hören, was Gott eigentlich von uns möchte. Bei Gott können wir aber zur Ruhe kommen und in seiner Gegenwart dürfen wir lernen, stille zu werden und zu hören, was Gott uns sagen möchte. Haben wir ein Ohr dafür und wollen wir überhaupt Gottes Reden hören? Manchmal ist es ja so, dass wir vor dem, was dann nämlich von uns gefordert wird, zurückschrecken. Gott könnte ja sagen, geh hierhin oder dorthin. Das macht uns vielleicht Angst. Wir haben gehört vorhin, fürchte dich nicht. Und so ist es wie bei Josua, der erfahren durfte, dass Gott auch da führt und leitet. Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gilt das für uns etwa nicht mehr? Gott will uns führen und er verlässt uns nicht, wenn wir ihm glauben und ihm treu nachfolgen. Ich habe am Freitag bezeugt, dass Gott mir auf der Freizeit eine Antwort gegeben hat, dass ich bis auf Weiteres erstmal in meiner Firma bleiben soll. Also es ist ja nicht meine Firma, aber da, wo ich halt hingehen soll. Obwohl es dort ziemlich chaotisch zugeht. Jetzt, wo ich aber weiß, dass ich bleiben soll, ist es anscheinend noch viel chaotischer. Kann ich mich aber deshalb nicht auf Gottes Worte verlassen? Hat Gott jemals in meinem Leben einen Fehler gemacht? Das kann ich verneinen. Es war vielleicht nicht immer nach meinen Wünschen. Dennoch hat Gott gut geführt bis hierher. Und so will ich mich an sein Wort ebenfalls klammern wie der Psalmist und ich versuche es zu halten. Und wenn ich versage, will ich zurückkehren wie der verlorene Sohn und meinen Herrn und meinen Gott um Vergebung bitten und dann aufstehen und weitergehen. Denn das dürfen wir. Und Gott, der gnädig und barmherzig ist, stößt uns nicht davon. Wir kennen einen liebenden, gnädigen Gott, der gern vergibt, aber er will gebeten sein. Manchmal bin ich auch wie der selbstgerechte Sohn, der kaum zu schätzen weiß, was man in Gottes Gegenwart zur Verfügung hat. Ich will aber nicht blind sein, sondern dankbar für ein Leben nicht bei den Schweinen, sondern in seiner Nähe. Das wollen wir uns jederzeit in Erinnerung rufen und dazu hat er uns berufen und hingeführt. so möchten wir uns halten auch an die Mahnungen Gottes, die sagen, komm, bleib hier bei mir. Denn in Gottes Nähe kommt unsere Seele zur Ruhe und jederzeit dürfen wir wissen, was wir zu tun haben. So möchten wir hören, Gottes Willen suchen und ihn dann auch tun. Wenn wir auf Gottes Ratschläge und seine Weisungen hören, so bekommen wir Einsicht und Erkenntnis, wie der Psalmist beschreibt. Denn dann scheint Gottes Licht über unserem Leben und wir können sehen, was in der Dunkelheit nicht möglich ist. Gott aber, der Licht ist und keine Finsternis in ihm, führt uns sicher und richtig. Vertrauen wir unser Leben ihm allein an, so werden wir kaum stolpern und straucheln. Und wenn, so hebt er uns wieder auf, dessen dürfen wir gewiss sein. Gott können wir nicht überraschen, aber er überrascht. Ja, er beschämt uns auch mit seiner Fürsorge, mit seiner Gegenwart, mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Wie David, als er einen großen Fehler machte, lieber in Gottes Hände fallen wollte, als in die unbarmherzigen Hände der Menschen, die grausam und schrecklich sind. Bei Gott aber finden wir Gnade und Barmherzigkeit. Seine Gnade ist es, dass wir nicht gar aus sind. Titus 2, Vers 11 schreibt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist Jesus Christus, der die Menschen liebt und für uns starb, nun aber lebt und uns ein neues Leben geschenkt hat bzw. schenken will, der es noch nicht angenommen hat. Wenn wir auf sein Wort vertrauen und ihm glauben, so werden wir erkennen dürfen, dass Gottes Wege gute Wege sind, die uns zu dem Vater führen, voller Gnade und Barmherzigkeit, wie es in Römer 8, 28 heißt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und Gott macht uns selbst durch den Glauben an Christus gerecht, weil er gerecht ist. Und so schreibt Paulus weiter an Titus, Vers 12, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ihm, also dem Herrn Jesus, haben wir alles zu verdanken und voller Staunen dürfen wir erfahren, selbst in den kleinen Dingen des Alltags, dass Gott gut ist. Und wir eine Hoffnung haben, die uns über so manche Herausforderung hier auf der Welt hinweghilft. Sie stützt uns und es macht das Leben lebenswerter. Und es lässt uns dankbar sein, weil unser Leben nicht auf das Diesseits, nicht auf das Heute und Hier, nicht auf die Welt mit ihren jetzigen Dingen gerichtet, sondern auf das Zukünftige, auf die Heimat beim Herrn in seiner Herrlichkeit und in ewigen Gegenwart gerichtet ist. Haben wir nicht deshalb allen Grund zu danken und voller Freude den Herrn zu loben und zu preisen? Ich denke doch. Und deshalb muss auch ich mir dies immer wieder in Erinnerung rufen und will mich freuen wie ein kleines Kind, denn wir sind Gottes Kinder und an seiner Hand laufen wir sicher. Aber so dürfen und sollen auch wir den Mund aufmachen und es hinausrufen in alle Welt, dass Gott lebt und dass es nur einen einzigen, einen wahren, einen lebendigen, einen heiligen Gott gibt, der voller Liebe und Erbarmen ist und die Menschen sich zu ihm bekehren dürfen, dass sie umdrehen dürfen und ihm glauben. So soll unser Aufruf erschallen in leisen und auch in lauten Tönen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist dies der stellvertretende Aufruf, denn nur Christus kann die Menschen retten. Aber er will es auch tun. So kommen wir zu dem zweiten Punkt. Gottes Gnade führet Recht. Das bedeutet natürlich, dass wir uns Gottes mächtiger Gnade völlig ergeben oder hingeben, damit wir sein Eigen sind. Der Psalmist schreibt weiter: Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Vorschriften einhalten. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Ordnung. Der Psalmist pocht auf sein Recht. Könnte man die Verse auch betiteln. Er weiß, dass Gott die Menschen, die ihn suchen und von Herzen lieb haben, begnadigt. Er muss nicht sein Leben in Dunkelheit und Trostlosigkeit verbringen, sondern wenn er sich Gott ganz und gar hingibt, wird er Gottes Gnade erleben dürfen. Er wird sein Licht sehen dürfen. Er hat ein Anrecht darauf, wie es die Elberfelder Übersetzung übersetzt und Luther bemerkt schlicht, dass es Gottes Wesen ist, gnädig und barmherzig zu sein. Mose, der begehrte, Gottes Herrlichkeit zu sehen, konnte es nicht, weil kein Mensch Gott schauen kann, weil er heilig und vollkommen ist. Aber dennoch ist Gott an Mose vorübergezogen und hat ihn selbst beschützt. Und als Gott an Mose vorbeiging, rief er aus, 2. Mose 34, 6 und 7, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der dritten und vierten Generation. Und so muss ein jeder für seine Sünde und Schuld mit Strafe rechnen. Aber weil Gott gnädig ist, so hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, uns zu versöhnen, und ist selbst in den Tod gegangen, weil wir es nicht können. Wir können uns nicht selber retten. Und dies darf jeder erkennen, der sich auf Gott einlässt und seinen Willen sucht. In der Schrift haben wir den Beweis dafür, dass Gott Liebe ist, und den größten Beweis seiner Liebe, seiner Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr Jesus Christus, der als Kind, also als wahrer Mensch auf diese Welt kam, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und uns zu retten. So heißt es Philipper 2, Vers 5 und 6, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Ihm gleich sollen wir leben und handeln, dass wir uns aus seiner Liebe heraus für den anderen aufopfern, damit wir die Menschen für Christus gewinnen. Aber es geht auch darum, selbst den rechten Weg zu wissen, zu suchen und zu finden. Und dabei will Gott uns bewahren und leiten. Wo aber erkennen wir den rechten Weg, den wir gehen sollen? Durch die Anleitung seines Wortes und den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, wenn wir an Jesus glauben. Hier bekommen wir alles, was wir zum Leben brauchen. Die Bibel lässt auch kein Thema aus. Und wenn wir uns nicht nur unsere Lieblingsstellen heraussuchen, so werden wir auch dahinter viel mehr noch erkennen, als dass Gott uns lieb hat. Wir werden den Plan Gottes über unserem Leben erkennen dürfen und auch den Plan, den er mit der ganzen Welt hat und mit der er auch zum Ziel kommen wird. Aber wenn wir schon das erkennen, dass Gott Liebe ist, haben wir schon viel erkannt. Und wir dürfen auch in ganz privaten oder sogenannten kleinen Dingen Gott behelligen. Denn ihm ist nichts zu klein und auch nichts zu groß, damit er sich nicht etwa darum kümmern würde oder könnte. Nur unsere eigene Denkvorstellung macht Gott oftmals so klein. Wir haben einen wunderbaren, großen Gott, der uns liebt und der uns vergibt, der uns aus seiner Gnade recht führt, wie Paul Gerhardt in seinem bekannten Trostlied umschreibt, selbst wenn es durch Notzeiten hindurchgeht. Und dieser Mann hat viel erlebt und dennoch an Gott festgehalten. Und das drückt er aus in seinen Liedern. Das dürfen wir auch, denn nur bei Gott finden wir Trost. Und so schreibt er: Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freud. Auf, aufgib deinem Schmerz und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und wenn wir auf die Anfangsworte schauen, so heißt es: Hoff auf ihn. Und das wollen wir tun, denn Gott ist treu und er führt Recht. Und so heißt es ja in dem ganzen Vers aus Psalm 37, worauf sich auch das Lied bezieht: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Hat vorhin kurz mit Michi in der Küche gesprochen, wo wir auch festgestellt haben: Gott wird's wohl machen, Gott wird's gut machen. Und wenn ich heute, dann aber. Ja, Gott macht es wohl und gut. Und darum dürfen, wie der Schreiber des 119. Psalms, uns auf Gottes Wesen und seine Gnade berufen. Er macht unsere Schritte fest und so kommen wir nicht ins Wanken. Gott möchte uns auch davor bewahren, dass wir nach links oder rechts wanken, dass wir Unrecht tun und uns von bösen Dingen oder auch Menschen beeinflussen lassen, die Böses tun. Wie wir im 1. Korintherbrief betrachtet haben, sind wir frei. Kinder Gottes sind frei. Frei aber auch Dinge zu lassen und um des eigenen oder des anderen Wohl auf vieles zu verzichten. Und so schreibt Paulus 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. So beten wir darum, dass Gott uns vor dem Bösen bewahren möge und wir nicht in die Fallstricke des Feindes tappen. Wenn wir uns an Gottes Wort halten, so können wir feststehen und sind auch gegen die Angriffe Satans gewappnet. Dazu hat uns Gott die Waffenrüstung nach Epheser 6 gegeben und ja, wir sollen sie nutzen. Epheser 6, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und so möchten wir uns wie der Psalmist zu Gott hinwenden, um bei ihm Weisung, Belehrung, sondern Erlösung und seinen Segen zu bekommen. Und wenn wir den Vers 135 lesen, so denken wir ganz bestimmt an den Segen, den auch das Volk Israel bekommen hat, der besagt, dass Gott nie fern von ihnen ist und sein Angesicht über ihnen leuchten lässt. Der aaronitische Segen, 4. Mose 6, 24, heißt: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Diesen Frieden hat Christus gemacht. Und es gilt allen Kindern Gottes, denn Christus ist unser Friede. Und so leuchtet Jesus nicht nur über unserem Leben mit seiner Gnade, sondern auch in uns, wenn wir ihn wirklich lieb haben, wenn wir ihm vertrauen und ihm den Zugang zu unser Herz gewähren. Und darum den Titel für heute Morgen: Jesu Licht leuchtet über uns. Aber ist es nicht vielmehr so, dass Christi Licht in uns hindurch für die ganze Welt scheinen soll? Denn er ist das Licht des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht, dichtet Psalm 36, Vers 10, der Anbeter. Und da gibt es keinen Unterschied. Gott, der die Quelle des Lebens ist, ist auch das Licht, wie Jesus sagt. Johannes 8, Vers 12, Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und einige Verse darauf sagt Jesus weiter: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Also wo sollten wir uns denn hinwenden, wenn nicht zu dem Licht des Lebens, zu Christus, dem Herrn allein? Mose und kein Mensch konnten im Licht Gottes bestehen. Aber nun sind wir selbst in diesem herrlichen und wunderbaren Licht und mit Christus wird und wurde unser Leben hell und wir dürfen ebenso als Licht in der Welt leuchten. Das sollen wir auch. Was für ein wundervoller, reicher Segen, den wir als Kinder Gottes haben und an andere weitergeben dürfen. Jetzt gibt es leider Menschen, die diesen Segen nicht wollen, die Gott ablehnen, die Jesus ablehnen, ja, die Gott nicht einmal mehr kennen wollen. Und das macht es schon dem Psalmisten betrübt, wie er schreibt, und wir damit zum letzten Punkt kommen für heute: Traurigkeit über jeden, der Gott nicht glaubt. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Sind wir auch traurig darüber, dass es Menschen gibt, die Gottes Gnade, seine Güte in Christus Jesus ablehnen und die nicht einmal mehr nach Gottes Ordnung fragen? Wir leben in einer komischen und verlorenen Welt, für die es aber noch Hoffnung gibt. Eine einzige Hoffnung. Jesus sagt, als er noch auf der Welt war, da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Heute nun ist die Gemeinde und alle, die Jesus Christus nachfolgen, das Licht, denn Jesus lebt und ist nicht tot. Und so sind wir, die wir einst selbst tot waren, bevor wir Jesus liebgewonnen haben, zum ewigen Leben berufen. Und wieder möchte ich, Anführungsstrichen, meinen Glaubensvers anführen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und erst in den letzten Jahren habe ich erfahren, was es heißt, für den rechten Glauben auch wirklich zu kämpfen, auch mit sich selbst. Früher war es mir egal, ich habe einfach so darauf losgelebt. Heute verstehe ich, dass es nicht mein Verdienst war oder ist, dass ich heute hier stehen darf, und damit meine ich nicht nur die Kanzel, dass Gott mich in seiner Gnade bis hierher bewahrt und geführt hat. Er hat uns und mich berufen, dass wir ihm vertrauen und so das ewige Leben geschenkt, wie er es verheißen hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das durfte ich damals, als ich aufs Neue Jesus folgen wollte, und das will ich auch heute bekennen. Was hat Gott gemacht? Er hat mich beim Wort genommen. Er hat mich ernst genommen. Und das ist vielleicht die Konsequenz, die wir manchmal fürchten, wenn wir Gott nach seinem Willen fragen, was ich eben ansprach. Aber dennoch bin ich froh und dankbar, dass Gott es gut gemacht hat. Und so befällt mich auch Traurigkeit über jene Menschen, die es nicht sehen können, die es nicht erkennen können, die eingeladen sind und Gottes Angebot ausschlagen. Nicht, dass Gott nicht alle Möglichkeiten hat, sie dennoch mit den Seilen der Liebe zu ziehen und ihr Herz zu verändern, wie er es bei mir oder so vielen anderen tat. Und es liegt auch überhaupt nicht an uns, wenn Menschen nicht zu ihm kommen wollen. Gott zwingt niemanden, aber er reicht die Hand da, die wir ergreifen dürfen. Aber wollen wir doch die gleiche Retterliebe an den Tag legen, wie unser Herr Jesus für uns gelebt und gelitten hat. Darum sind wir zwar betroffen über diese Menschen, aber nicht machtlos. Wir bitten inständig und voller Demut, dass Gott sie erreichen möge, gerade die Menschen, mit denen wir so viel zu tun haben, tagtäglich, die uns vielleicht auch näher stehen als andere. Und so wollen wir nicht aufhören zu bitten und für die Menschen zu beten. Und deshalb ist der dritte und letzte Punkt gar nicht so entmutigend, wie ich eigentlich erst dachte. Als ein Reicher mal zu Jesus kam, er aber nicht loslassen wollte von seinen Gütern, so fragten die Umherstehenden auch, wer dann gerettet werden kann. Und darauf kam die frohmachende Botschaft Jesu. Ich lese den Text ab Vers 24. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten, und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und wir können mit unserem Gott über Mauern springen, auch über Mauern, die wir selbst errichtet haben. Doch nun geht es nicht nur um irdische Reichtümer, die wir vielleicht angesammelt haben, die uns aber nicht weiterbringen, sondern es geht um alles, was uns hindern will, zu Jesus zu kommen oder bei ihm zu bleiben. Wir müssen diese Dinge loslassen und andere ermutigen, auch solche Sachen loszulassen. Darum besteht noch Hoffnung, solange Gnadenzeit ist für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Aber sehen wir selbst auch zu, dass wir stets allein auf Jesus sehen und uns von ihm führen lassen. Werden wir still, fragen wir nach seinem Willen, hören wir zu und machen uns dann auf den Weg. Darum zum Schluss noch einen Aufruf mit der zweiten Strophe des schon angesprochenen Liedes von Paul Gerhardt. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir es soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Einzig auf Jesus Christus wollen wir schauen, der mit seinem Angesicht und seiner Gnade über und in uns leuchtet und uns seinen Frieden schenkt. Amen.